I sing happen when the puck come down, bang, you know, before the other guys, nobody there, you know. My arm go comes out, then the game stop, then start up.
Herzlich willkommen zu der Episode 8 vom NHL vs. NLA Podcast. Ich bin froh, bin ich auch heute wieder nicht allein.
Genau, ich bin auch wie immer da. Namen sagen wir heute mal zur Abwechslung nicht, ihr kennt sie sowieso schon.
Genau. Zum Anfang möchte ich mich gerade bedanken bei denen, die auf Twitter uns gefolgt sind, @NHL vs. NLA. Speziell aber auch der Noemi und der Charlotte, die uns beide wollen ermöglichen, mit einem Klick 8'000 respektive $6'000 pro Woche zu machen.
Unglaubliche Möglichkeit.
Ja, dass das jetzt nach 8 Episoden schon so Geld abwirft, hätte ich mir schlicht nicht vorstellen können, als wir das angefangen haben.
Ja.
Genau. Wir haben heute ein bisschen eine Formatänderung, wo du vielleicht kannst erklären, weil es vor allem mit dir zusammenhängt.
Danke, ja, genau. Also ihr könnt es euch vorstellen, momentan ist in der Schweiz, was Eishockey betrifft, ziemlich tote Hose. Und deswegen möchten wir eigentlich nicht an dem Format festhalten, dass jetzt ich immer 15 Minuten am Anfang muss über die NLA reden. Das werden wir vielleicht dann wieder machen, sobald die Vorbereitungsspiele angefangen haben, sobald das Ganze wieder ins Laufen kommt. Und momentan gibt es einfach nicht genug Stoff dazu. Ich habe dafür etwas anderes, meiner Meinung nach sehr Interessantes, über Schweizer Hockey für euch vorbereitet.
Willst du schon sagen, was es ist, oder gibt es eine Überraschung?
Ja, also ich sage mal so, es hat mit Schule zu tun. Ah,
das ist ein super Tease, jetzt lasst sicher alle weiter.
Ja, okay. Genau.
Nein, aber dann fangen wir ja mit meinem Teil an, dementsprechend. Ich möchte aber nicht in der NHL anfangen und auch nicht bei einem aktuellen Thema. Ich habe nämlich diese Woche etwas Neues gelernt über Maskottli von der AHL, wo ich so ein bisschen in die Kategorie Will It Bounce gehe mit dem New Jersey Devil Maskottli. Und das ist... Im 2014 haben die Adirondack Flames ein neues Maskottli ins Leben berufen. Und Adirondack, das muss man wissen, das ist das Team von Glen Falls. Glen Falls ist mal von schlimmen Feuer heimgesucht worden. Und das Maskottli...
Das Team heisst Flames, das ist richtig.
Genau. Was... Den kann man schon darüber diskutieren, aber das Maskottli ist nach den Aussagen vom Team... die letzte überlebende Flamme von diesen schlimmen Feuer gewesen. Und das ist schon mal nicht so gut angekommen. Aber nachher wird es besser, wo das Maskottli vorgestellt worden ist in einem Video, hat es einen Feuerwehrmann getötet. Das Maskottli... Ah. Das Maskottli hat Scorch geheissen und hat eine ganze Woche überlebt.
So viel Stark. Dazu. Great, das ist ein schöner Marketing, genau. Marketing-Idee gewesen.
Great PR-Move. Ja. Ja.
Aber da hat einer seinen Job sehr schnell verloren.
Genau. So viel aber zu Shit I've Recently Learned. Kommen wir zu den Stanley Cup Final, die im Moment am Laufen sind. Immer noch. Steht zum Zeit 2-1 für Pittsburgh. Ein bisschen überraschend für mich, dass San Jose dass San Jose es überhaupt geschafft hat, jetzt ein bisschen wieder aus dem Loch rauszukommen, wo sie sich da reingespielt haben mit dem 2-0-Rückstand.
Gut, sie sind natürlich enorm heimstark.
Genau, was aber da spannend ist, sie sind eigentlich erst heimstark seit den Playoffs. Sie sind während der Regular Season extrem schlecht gewesen auf Home Ice. Also irgendetwas hat den Klick gemacht.
Okay, das habe ich nicht gewusst.
Mhm. Ich möchte dazu noch ganz kurz gerne etwas abspielen, und zwar ist das aus dem Spiel 1, der Game Winner von Nick Bonino. Es gibt auf CBC Hockey Night in Canada Punjabi Edition. Punjabi ist eine indische Sprache, wird glaube ich in Nordindien
gesprochen. Richtig, jawohl, von Pakistan ist das.
Genau, Punjab. Ja. Und ja, lassen wir uns doch einfach mal den Call an, der da gemacht worden ist für das Bonino Goal. Das ist doch mal grossartiges Kino.
Das tönt schon fast so gut wie die finnischen Kommentatoren an der WM.
Genau, Mikael Granlund.
Oi, oi, oi.
Oi, oi, oi. Ja.
Ja, findest du doch schön, dass die Leute so begeistert können sein. Also.
Auch das ist etwas, was ich kürzlich gelernt habe, dass so etwas existiert. Aber offensichtlich ist die NHL in Indien oder einfach auf Indisch ein Markt, der existiert.
Ja. Das hätte ich auch nicht gedacht. Also, wir haben mal darüber diskutiert, irgendwie Spanisch.
Genau, das ist ja aber auch offensichtlich.
In Florida ein grosses Thema ist. Dort versuchen, den Markt zu vergrössern, neue Leute zu akquirieren als Fan. Aber also Punjabi hätte jetzt nicht erwartet.
Aber existiert aber ist doch
jetzt, schon ja, seit und vor allem ein paar Jahren. Das Video ist jetzt wahrscheinlich auch viral gegangen, nehme ich an. Genau, ja. Unter Hockey-Fans. Also ist sicher interessant, warum nicht?
Können wir vielleicht mal so ein bisschen ernstere Sachen, etwas, was ich gerne möchte diskutieren jetzt über das Stanley Cup-Final, sind junge Spieler, die so ein bisschen den Durchbruch haben. Vor allem im Jonas Donskoi, der das Overtime-Goal geschossen hat im Sinn von San Jose, und im Connor Sheary, der das andere Game-Winning-Goal geschossen hat. Das sind zwei 23- respektive 24-jährige Spieler, die sehr grosse Rollen übernehmen mit ihrem Team im Stanley Cup-Final. Und das zeigt für mich etwas, wo wir eigentlich, wenn wir es statistisch anschauen, schon länger wissen, dass nämlich der Peak von einem Hockeyspieler rund um 25 liegt und nicht um 27, wie man es immer gemeint hat. Der Grund für das ist, dass...
Gut, ja, das ist aber auch Small Sample Size, wie du jetzt würdest sagen. Das geht jetzt, wir reden hier von zwei Spielern.
Ja, aber das ist über jegliche Spieler ist das bewiesen worden. Also, es ist schlicht so, dass, wenn du Points per 60 anschaust, dann peakt ein Spieler normalerweise um die 25. Das Ding ist, dass Coaches langsam erst, so wenn sie die 25 erreicht haben, werden die Spieler mehr relied upon vom Coach, bekommen mehr Eiszeit und dann blasen sich die Nummern logischerweise durch das auf. Aber das siehst du eben erst, wenn du es nachher per Zeit anschaust.
Okay, ja, das ist das Argument natürlich.
Das ist für mich etwas, was das einfach unterstreicht und in meinen Augen wieder mal ein Sieg für die Statistik.
Okay, also das ist sicher interessant, aber ich meine so, es gibt in jedem grossen Playoff-Hockey-Final gibt es irgendeinen jungen Spieler, der gross rauskommt. Das ist jetzt irgendwie so, für ich das einmal sagen, noch häufig so gewesen, wenn ich Hockey verfolgt habe. Jedes Jahr hat irgendein junger Spieler sein Breakout in den Playoffs.
Das stimmt, also, ja. Ja, das stimmt, aber es ist etwas, was mir jetzt aufgefallen ist mit den beiden, die beide sehr nahe an 25 sind und die ich einfach so wollte unterstreichen.
Ja, klar.
Etwas anderes, was aufgekommen ist jetzt in diesen Playoffs oder vor allem im Spiel jetzt in San Jose, das dritte Spiel, das wir hatten, ist die Kondition vom Eis in San Jose. Ist scheinbar nicht so.
Kalifornien, hä?
Genau, ist scheinbar nicht so toll, wie es könnte sein. Dort ist so ein Diskussion. Man hat ganz klar Technologie. Es ist zwar Juni und heiß, das ist richtig, aber man hat ganz klar Technologie, um das Stadion abkühlen zu können, dass anständiges Eis hättest. Dort ist einfach Diskussion zwischen, wenn wir unseren Fans die Möglichkeit geben, irgendwie in T-Shirts können den Match schauen und haben dafür schlechteres Eis. Oder geben wir unseren Athleten gutes Eis in guter Kondition und dafür musst du halt eine Jacke anlegen, wenn es draußen irgendwie 30 Grad ist.
Das ist eine interessante Diskussion, wo eigentlich sich bei uns in der Schweiz niemand sich die Frage muss stellen, weil bei uns ist einfach das meiste technisch nicht möglich. Mhm. Also ich meine, du hast Stadien in der Schweiz, ein Ambri. Ich glaube, für den Spieler ist das super, dort zu spielen. Es muss gut sein. Ich meine, denen ist immer eiskalt. Als Spieler, Kälte spürst du nie.
Ja, ja. Das ist klar.
Und warm wird es denen auch wirklich nicht. Gar nie. Andererseits hast du auch Stadien. Ich glaube, in einem Hallenstadion oder auch in einer Weiland-Arena ist im Sommer nicht mehr besonders angenehm. Also, desto näher du an den Sommer kommst, so muss ich sagen. Gerade wenn du sagst, von der Technologie ist noch lustig. Der EVZ zum Beispiel hat ein relativ nachhaltiges Kühlsystem auf dem Eis.
Okay.
Bin mir nicht ganz sicher, was für Technologie, aber nicht Ammoniak. Auf jeden Fall ist ihnen jetzt, sind ihnen da mehrere Wärmepumpen ausgestiegen, jetzt müssen sie das nächste Jahr mit Ammoniak machen.
Ja, das schmeckt grossartig. Ganz gut.
Ja, richtig. Also gut, das schmeckst du im Stadion dann hoffentlich nicht.
Ja,
aber,
bleibt zu hoffen, ja.
Ja, genau. Ja. Nein, das ist genau das mit dieser Eiskühlung ist so eine Sache. Ich meine, sind wir mal ehrlich, ökologisch sinnvoll ist es sowieso nicht.
Ökologisch sinnvoll ist Hockey nicht.
Jein, im Winter kannst du es vertreten. An Ort wie Davos oder Ambri.
Ja, fair enough, aber
oder Colorado, vielleicht.
Ja, Kanada. Aber nachher jetzt noch, in Winnipeg, fair enough. Für mich ist Montreal und Toronto, Vancouver können wir bereits darüber diskutieren.
Eher nicht. Pazifikküste ist meistens, glaube ich, wärmer als im Rest von Kanada.
Genau, ja. Was wir nicht mehr darüber diskutieren können, ist, wenn wir Winter Classics in Mexiko haben, offene Eis. Dann macht es, glaube ich, nicht mehr so viel Sinn.
Das ist richtig, absolut.
ja, etwas anderes, wo vielleicht noch anzusprechen ist, wenn wir vom Stanley Cup reden, ist etwas, was mir erst heute aufgefallen ist, wo so ein bisschen die Corsi-Stats, und da wirst du vielleicht wieder ein bisschen lachen, angeschaut haben von den einzelnen Spielern auf beiden Teams. Und wer da ganz klar vorne aussen ist, ist das dritte Verteidigungspairing von Pittsburgh mit dem Ian Cole. Und der Ian Cole ist in meinen Augen und in vielen anderen Augen schon lange abgeschrieben als ein Verteidiger, der schlicht nicht mehr bringt.
Also, es
NHL.
Ist einmal ein Name, der mir gar nichts sagt. So ehrlich bin ich jetzt. Also, von dem her kann er schon nicht allzu gut gewesen sein und wird wahrscheinlich auch nicht allzu gut sein. Ich behaupte jetzt doch von mir, dass ich viele NHL-Spieler kenne, aber das sagt mir jetzt nichts.
Vorher von Detroit gekommen, glaube ich, letztes Jahr dort getradet worden, ist eigentlich nicht so wichtig, aber es ist ganz interessant, wie da, wenn du die Underlying Numbers anschaust, gewisse Akteure sich stark herausheben mit 72% Corsi sogar, glaube ich, beim Justin Schultz. Also völlig krass, die machen irgendetwas extrem richtig und schaffen es da San Jose ein bisschen Spiel, ja, oder den Wind aus den Segeln zu nehmen.
Ja.
Das schnelle Spiel, wo San Jose oder wo man San Jose nachgesagt hat, bis sie jetzt im Finale gekommen sind, können sie nicht mehr so wirklich aufbauen gegen Pittsburgh. Pittsburgh ist selber sehr, sehr schnell, das haben wir gewusst, aber sie sind jetzt auch schlicht schnell für San Jose. Da ist vielleicht ein Faktor, wenn man schaut, gegen wer San Jose gespielt hat, gerade mit einem St. Louis und einem LA zum Beispiel, sind sehr langsame Teams. Also man diskutiert ein bisschen darüber, ob vielleicht einfach San Jose so schnell ausgesehen hat, weil sie einfach gegen langsame Teams gespielt haben.
Das mag sein, aber ich meine, man muss auch sehen, die Match bis jetzt, klar, eben Pittsburgh hat stark verteidigt und ist selber offensiv sehr gut, aber ich meine, es sind alle drei Matches doch ziemlich eng gewesen. Also,
das stimmt, ja. Das
sie hätten auch können auf beide Seiten kippen, denke ich, schlussendlich. Gerade jetzt, wenn die beiden, die in Overtime sind, da kann zweimal Pittsburgh gewinnen, zweimal San Jose gewinnen oder so, wie es jetzt war, ist einfach aufteilt.
Ja, das sagt San Jose auch. Die Schussstatistik spricht relativ klar für Pittsburgh, das sind ich glaube, bei 30, 40 Schüssen mehr für Pittsburgh. Der Peter DeBoer hat dann gesagt, ja, sie schiessen einfach aus jedem Winkel. Aber das würde ich auch sagen.
Ja, gut.
In meinen Augen ist Pittsburgh relativ dominant und es scheint mir zu kommen, dass der Sidney Crosby seinen zweiten Gap holt.
Was ja eigentlich niemand hofft, aber okay.
Ja, Leute in Pittsburgh.
Wir müssen uns wahrscheinlich damit abfinden. Aber,
ja. Genau. In meinen Augen müssen wir uns wahrscheinlich damit abfinden. Aber wir werden sehen, ich bin schon völlig falsch gelegen mit meinen Picks.
Ja, genau, und wir werden dann spätestens beim nächsten Podcast, sollte man es eigentlich wissen, glaube ich, oder?
Ja, kommt darauf an, wenn wir den nächsten Podcast machen.
Das ist richtig. Etwas, was ich noch möchte ansprechen, was sehr interessant ist. Mirko Müller ist ja eigentlich immer im Roster bei den St. Jose Sharks. Wenn die den Cup doch noch würden holen, käme der Cup wieder mal in die Schweiz oder würde es ihm das nicht geben, weil er einfach jetzt halt Scratch war in den ganzen Playoffs. Der Gerber hat ihn damals auch bekommen, der hat nicht viel gespielt in den Playoffs von Carolina, damals, wo sie ihn gewonnen haben.
Ich nehme stark an, dass er einen Würd bekommen. Ich weiss nicht genau, wie die Policies sind dort, aber ich glaube, das entscheidet das Team und du hast genug Tage im Sommer, dass jeder, der irgendwie mitgewirkt hat, also Physios und so, dürfen auch ihren Tag mit dem Cup haben, dann wird er auch seinen Tag bekommen.
Was ja auch cool ist für uns Schweizer wieder mal, der Stanley Cup wieder mal in der Schweiz. Also ich meine, ich habe ihn mal einmal live gesehen in der Hockey Hall of Fame, aber schon einmal etwas anderes natürlich, wenn du so ein Event, also eine Gelegenheit mal könntest du sehen. Und ich bin überzeugt, da wird's, wenn er ihn heimnehmen darf, wird es sicher einen öffentlichen Teil geben. Und da muss man sich schon überlegen, wenn man dann im Land ist, ob man nicht möchte eingehen.
Absolut, absolut. Was ich nicht weiss, ist, ob er seinen Namen wird auf den Cup eingraviert bekommen. Da gibt's, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, entweder ist ein Prozentsatz an Spiel oder ein Pauschale sozusagen an Spiel, wo du musst gespielt haben, damit du den Namen drauf bekommst, den ich jetzt schlichtweg nicht im Kopf
habe. Das ist diese Saison sicher nicht erreicht von ihm, ganz klar.
Ich zweifle es ganz stark, ja. Genau.
Gut, grundsätzlich willst du nicht draufstehen. Ich meine, die Hälfte von den Namen schreiben zu Eva.
Das stimmt, da jetzt ein paar ganz grosse drunter, die da Spelling Mistakes drauf haben.
Genau.
Etwas anderes, was vielleicht noch interessant ist, von der NHL, wir haben vom Gary Bettman, es gibt so die State of the Affairs Press Conference, die er einmal hat während der Stanley Cup Final, und er hat dort Expansion angesprochen und wir werden wahrscheinlich ein Vote haben in den nächsten paar Tagen, wenn nicht Wochen, und eine offizielle Nachricht ist zu erwarten am 22. Juni an den Awards. Die Nachricht kann sein, wir sind noch nicht parat, wir warten noch mal ein Jahr. Die kann aber auch sein, wir werden 17/18 ein neues Team haben oder sogar zwei. Die beiden Städte, wo da potenzielle Neuzugänge sind, sind Quebec und Las Vegas.
Also doch, Quebec.
Quebec ist unwahrscheinlich, eben wie gesagt, wir haben noch überhaupt kein offizielles Wort, aber einfach das, was man so in den Medien liest, ist Quebec eigentlich schon abgeschrieben. Las Vegas ist sehr, sehr wahrscheinlich.
Gut, das ist interessant. Also ich denke eben, dass textlich allgemein in der Meinung allgemein über das Eishockey. Ich finde, Las Vegas hat Hockey nichts zu suchen, wiederum in Quebec unbedingt. Ja. Aber wird wahrscheinlich nicht passieren, wie du richtig sagst. Also ich denke auch, von dem, was ich gehört habe bis jetzt, Las Vegas, dort sind Investoren rum, dort ist Geld rum, dort kann man es machen.
Genau.
Dort kann man auch eine Attraktion vermarkten in dem Sinn. Quebec hat schon das Team gehabt, das nicht funktioniert.
Ja, was bei Quebec, von dem, was man gehört von der Liga, liegt es nicht an den Investoren oder an den Leuten oder an der Infrastruktur von Quebec. Das Problem ist dort einfach ein bisschen, du hast nachher noch ein weiteres Team im Osten. Du hast bereits jetzt zwei Teams mehr im Osten als im Westen. Das ist sicher etwas, wo Probleme würde bereiten, der Liga. Du kannst in meinen Augen sicher nicht drei Teams mehr haben im Osten als im Westen. Das heisst, Quebec müsste unter Umständen in der anderen Conference spielen.
Aber wenn natürlich Las Vegas auch dazu kommt, dann gleicht sich so einfach wieder aus, dann haben wir den Status quo.
Genau, ja, das stimmt. Aber ja, das ist ein Faktor.
Also, und ich denke auch, dass so viele Teams steht auf einem Haufen, das hat einfach, deckt sich halt auch einfach mit der Hockey-Kultur in dem Land, schlussendlich. Also,
das stimmt.
Und ich meine, dass jetzt Montreal und Quebec und Toronto und Ottawa, ich meine, ich habe die Städte alle bereist auf einer Reise, ich weiß, sie sind nicht so weit auseinander, vor allem für nordamerikanische Verhältnisse überhaupt nicht weit auseinander, da kommt Detroit dazu, wo auch um den Ecken ist eigentlich. Das ist klar, dass es natürlich viel ist auf einen, ist aber gerade das Quebec. Ich meine, das Quebec hat ein Derby sozusagen gegen Montreal, ganz klar. Das hat auch ein Derby gegen Toronto.
Genau.
Vielleicht gegen das Boston auch noch. Also, das ist sicher sehr interessant. Die Spiele kannst du, weißt du, wie vermarkten. Also, ich sehe da eigentlich eine grosse Chance.
Wenn einfach der kanadische Dollar weiter so bach abgeht, dann, das ist der zweite Faktor, den die Liga anspricht, macht es extrem schwierig, einfach nochmal ein weiteres, kanadisches NHL-Team können supporten.
Das stimmt, ja.
Also, es sind vor allem die finanziellen Faktoren, die gegen Quebec sprechen im Moment.
Aber meinst du nicht, dass Quebec würde dann vielleicht wie ein Winnipeg, wo es neu auferstanden sind, einfach als Zuschauerinteresse so hoch hat, dass es nicht muss fremdfinanziert werden, nach ein paar Jahren nicht muss?
Fremdfinanziert wird es werden. Fremdfinanziert werden alle kanadischen NHL-Teams im Moment.
Okay.
Also das ist, du hast ja den Revenue Sharing und mit Ausnahme von Toronto, das stimmt, nehmen alle, Toronto ist sowieso das Nonplusultra von Geldmacherei, das stimmt, das habe ich jetzt falsch gesagt, aber die restlichen kanadischen Teams müssen unterstützt werden.
Okay, das hätte ich jetzt so nicht erwartet, habe ich zu wenig darüber gewusst. Also ich werde davon ausgehen, Kanadier können sich zum grossen Teil selber finanzieren.
Yeah,
aber wer ist denn das, was so viel Geld macht? Toronto, Chicago weiss ich sicher auch.
Toronto, Chicago, LA macht viel Stütze. Es ist alles nicht offen gelegt, von dem her kann man es nicht so genau sagen. Eben genau, was wir wissen, sind, dass die kanadischen Teams unterstützt werden. Was wir ganz klar wissen, ist, dass Carolina,
also ich würde sagen, also das Griechenland von der NHL ist schlussendlich dann Arizona, oder? Also,
genau, Arizona ganz sicher und Carolina hat ja im Moment auch ein bisschen Probleme mit ihren
finanziellen Mitteln. Das wäre dann Spanien.
Von mir aus, ja, wie du es möchtest anschauen.
Genau, okay. Ja gut, also, das wird man dann sehen. Eben, du sagst, 22. Juni, he? Sind dann NHL Awards.
Genau.
Dann wird das ja interessant. Richtig. Normalerweise interessiert mich das eigentlich nicht so fest, aber...
Ja, Expansion Draft wird die dann nächsten Sommer durchgeführt werden und das ist auch etwas, was sehr interessant ist.
Besonders, wenn wir es beide noch nie erlebt haben.
Genau.
So richtig,
ja.
Bewusst.
Ja.
Gut. Gibt es noch mehr zu NHL?
Ja, läuft? Ganz kurz, die NHL Scouting Combines sind gsi, wo also die Physical Tests von allen
Prospects... Das heißt, es ist dort, wo du die Bilder siehst, immer von diesen Prospects, was am Auskotzen sind.
Genau.
Okay. So die Aushebung für die NHL.
Ja, das trifft sogar sehr gut, ja. ein paar Leute sind dann rausgestanden, unter anderem der William Nylander, nicht der William, der Alexander Nylander, und der Julien Gauthier. Der Logan Brown war nicht schlecht gewesen, der Austin Matthews und der Patrick Laine haben beide wie zu erwarten sehr gut, aber nicht überragend abgeschnitten. Mhm. Wenn man dort ein bisschen mehr möchte dazu lesen, dann jetzt auf Sportsnet ein paar gute Berichterstattungen darüber, wer bei welchen Tests gut und schlecht war und irgendwie...
Was das aussagt über die spätere Karriere.
Genau, 10 things we learned at the Scouting Combine und so, da gibt's relativ viel drüber zu lesen, aber einfach das noch so als Info, das ist gewesen, dort könnte man sich reinlesen, wenn man da Interesse dahinter hat. Der Ken Hitchcock hat noch eine Extension bekommen für ein Jahr, sagt, das ist sein letztes Coaching-Jahr. Ich finde das nicht so eine gute Idee, weil dort ist offensichtlich das Problem mit dem Tarasenko rum und du möchtest dort den Tarasenko als Superstar von deinem Team nicht verderben, aber ja... Mit dem wäre es eigentlich schon gewesen.
Wenn jemand vom Kaliber von Ken Hitchcock sagt, noch ein Jahr, dann sagst du ja nicht einfach, okay, such dir einen anderen Arbeitgeber für ein Jahr.
Genau, und die St. Louis Blues Organisation hat auch gesagt, du musst das Jahr mindestens Conference Final erreichen, das haben sie gemacht, das heisst, sie haben es ihm nicht können abstreiten. Aber,
richtig.
Ja.
Gut.
That's that.
Also, dann ist halt doch ziemlich viel los in dem Fall.
Genau.
Wie gesagt, in der NLA in dieser Zeit eigentlich gar nichts. Wir haben... ja, ein, zwei interessante Trades gehabt vielleicht. Der Ritola ist von Schelefte, wenn ich es recht im Kopf habe. Kommt zu Fribourg, weil er einfach nicht mehr fliegen kann. Das ist noch ziemlich heftig eigentlich, wenn du darüber leist. Also, der kann ja nie in einer Profiliga spielen. Also in einer grossen Profiliga, in der NHL, in der KHL oder in Schweden auch nicht. Aha. Weil er einfach auch Flugstrecken dazugehört. Dann hat irgendeine Erkrankung. Vom Hörsystem, wenn ich es richtig verstanden habe, was ihm eigentlich verunmöglicht oder sehr unangenehm macht, zum Flugreisen antreten.
Krass.
Und so spielt es sich für die Schweiz prädestiniert. Ich meine, hey, 4 Stunden Gar fahren auf Lugano ist schon etwas längst und das ist mit dem Gar.
Okay, ja.
Also, ist noch interessant. Also, vor allem, dass er nachher zu Fribourg geht, ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, aber es ist sehr interessant, den Zuzug zu finden. Neben Fribourg setzt jetzt doch einmal drauf, mit 5 Ausländern zu spielen, von Anfang an. Anstatt immer irgendwann zu müssen die Saison noch einen 5. zu holen. Wird interessant. Fribourg haben wir ja gesehen, letztes Jahr, Anfang der Saison, eigentlich nicht schlecht.
Mhm.
Eigentlich überhaupt nicht schlecht. Hat dann aber stark nachgelassen.
Ja.
Nicht mehr wundern, was daraus wird.
Okay.
Wird sich jetzt in der Champions League dann schon zeigen im Jahr. Haben sie ja letztes Jahr eine schwierige Gruppe gehabt. Das Jahr definitiv nicht.
Mhm, also, das Jahr das Gegenteil.
Genau. Und dort bei Fribourg habe ich das Gefühl gehabt, vor 2 Jahren, dass sie eine von 2 Mannschaften gewesen sind mit Genf zusammen, wo es wenigstens spielerisch ernst genommen haben.
Okay.
Genau. Gut, also, aber zum anderen Thema, das ich eigentlich jetzt ein bisschen vorbereitet habe für heute. Ich habe vorhin gesagt, es geht um Schule. Ja, es hat Leute gegeben, die an der Kantonsschule ihre Maturarbeit geschrieben haben über irgendwelche Radiesli und irgendeinen Säuregehalt drin oder was weiß ich. Ja, sehr interessant. Ich habe natürlich Maturarbeit über Eishockey geschrieben, wie sich das auch gehört für einen Eishockey-Fan. Und,
for the record, meine Maturarbeit hat überhaupt nicht mit Radiesli zu tun und auch nicht mit Säuren, ist aber chemisch gewesen. Continue.
Genau, okay. Also, meine Maturarbeit hat einen sehr klingenden Namen und der wäre «Von Verlierern zu Silberhelden – Vergleichende Medienanalyse zu den Eishockey-Weltmeisterschaften von 2012 und 2013». So, was hat das bedeutet für mich? Grundsätzlich zuerst einfach mal stundenlang in der Zentralbibliothek in Zürich hocken und Zeitungsartikel von 2012 und 2013 scannen. Was habe ich eigentlich gemacht? Ich habe versucht zu vergleichen, schlussendlich, wie haben 3 grosse Schweizer Tageszeitungen, nämlich der Blick, der Tagi und die NZZ, wie haben die über die Eishockey-WM 2012 berichtet und wie haben sie im Vergleich dazu nachher über die WM 2013 berichtet. Ich denke, ich muss keinem von den Hörern erzählen, wo der Unterschied zwischen den WMs liegt im Sportlichen. Also das haben wir alle mitbekommen, 2012 sehr, sagen wir mal, ja, nicht so gut. Dort sind sie nicht im Viertelfinale gekommen, die Schweizer Nazi. Und haben doch ziemlich enttäuscht eigentlich, muss man auch sagen. Und 2013 nachher das Märchen von Stockholm, wo unsere Nazi da glorios in ein Finale gezogen ist. Aha. Und Silber heimgebracht hat schlussendlich. Und mich hat einfach Wunder genommen, wie haben das unsere Medien so aufgenommen. Und ich meine, jeder von uns hat da so ein bisschen seine Einstellung zu den Zeitungen. Wenn ich sage NZZ, ich sage einen Blick, dann wird mir jeder sagen, okay, die NZZ ist voll die seriöse Zeitung. Und der Blick ist ja als Boulevardblatt und so. Und das habe ich auch versucht, mit meiner Arbeit dann eben zu untersuchen und zu bestätigen. Mhm. Und da hat es dann doch ein paar interessante Erkenntnisse gegeben. Also,
vielleicht reden wir zuerst rasch ein bisschen über die Methodik, und das finde ich noch relativ interessant.
Also gut, fangen wir einfach vorne an, bei der Methodik.
Die Adam und Eva.
Genau.
Wie sich das gehört also, in einer wissenschaftlichen Arbeit, du meinst.
Ja, also Maturarbeitspräsentation ist schon lange her. also ich habe grundsätzlich das so gemacht. Ich habe mal angefangen damit, einfach mal ganz statistische Sachen zu machen. Mhm. Also wirklich, wie viele Artikel hat es überhaupt gegeben in diesen drei Zeitungen? Über die Schweizer Nazi an der Eishockey-WM. Und dann habe ich noch der Untersuchungszeitraum ist grundsätzlich eine Woche vor der WM bis eine Woche nach der WM. Dann haben wir ausgewertet, wie viele Artikel über die WM, wie viele Artikel über die Schweiz an der WM.
Ja.
Und dann auch so, wie lang sind die Artikel, also wie viele Wörter haben die, wie viele Bilder hat es zu den Artikeln jeweils. Und das habe ich wirklich gemacht für die beiden Untersuchungszeiträume von je etwa einem Monat ist das, für drei Zeitungen.
Hast du Wörter also, gesagt?
Ja, die habe ich dann durchschnittlich gerechnet. Ich habe einfach dann pro Linie und dann nachher die Linie zählt.
Das ist gut.
Also nicht wirklich so genau, dass ich es schon nicht können machen.
Okay.
Es sind doch ein paar hundert Artikel gewesen, schlussendlich, die da zusammengekommen sind. Mhm. Und dann, das war mal das Formale gewesen. Und dann die nächste Analyse, die ich gemacht habe, das ist dann schon mehr Richtung Inhalt gegangen, aber es war immer noch sehr objektiv möglich gewesen, meiner Meinung nach. Das ist eine sogenannte Themendimensionsanalyse. Dort habe ich eigentlich untersucht, um was geht es überhaupt in den Artikeln. Also sind das Artikel, wo es nur um das Resultat gegangen ist, so ein um Sportliche, was ist passiert im Match und so weiter, oder sind es Artikel gewesen, um das Rahmengeschehen, also was passiert um die Nazi herum, dann auch Artikel, die sich auf Spieler beziehen, die sind in der Kategorie Persönliches gewesen, also so Spielerporträts, Interviews, also ein bisschen um persönliche Sachen gegangen ist. Und dort, auf das habe ich auch noch in dem Blickwinkel angeschaut. Und das Letzte, was halt dann auch der Subjektivität ein bisschen unterworfen ist, ist dann gewesen, halt so eine Inhaltsanalyse, wo sich darum gegangen ist, wie sind die Artikel gewertet. Und
dort hast du Schlüsselwörter verwendet, oder?
Genau, richtig. Ich habe dann Schlüsselwörter mir eigentlich angestrichen, entweder als negative Schlüsselwörter oder positive Schlüsselwörter und so einfach versucht, ein generellen Überblick zu gewinnen. Und das ist dann doch relativ einfach gegangen, weil du findest selten Zeitungsartikel, habe ich gemerkt, über einen Sport, im Sport, wo nachher sowohl positiv als auch negativ beides gleich stark vorkommt. Also meistens überwiegt dann etwas doch ziemlich deutlich.
Mhm.
Und eben, wenn wir jetzt so ein bisschen anschauen, was die Resultate gewesen sind, fangen wir mal an bei der NZZ. Erwartet alles ist eine seriöse Zeitung. Und meine ersten paar Untersuchungsresultate haben das auch bestätigt gehabt. Also was das Formale betrifft, ist aufgefallen, Artikel über die WM hat es etwa gleich viel gegeben.
Ja.
Einfach, was passiert ist halt, dass sich einfach der Fokus ein bisschen verschoben hat.
Okay.
Also insofern der Fokus verschoben, dass viel Rahmenbericht gewesen sind 2012, also viel so ein bisschen über die WM, über den neuen Modus, der dort neu eingeführt worden ist, der auch kritisiert, also die IHF kritisiert und ein bisschen weniger über das Spielgeschehen von der Schweizer Nazi und halt auch nach einer konstant weiterberichten, nachdem die Nazi draussen war.
Mhm.
Trotzdem noch regelmäßige Artikel über die WM und die Anzahl ist grundsätzlich etwa gleich geblieben nach 2013. Was sich geändert hat...
Frage rasch, ist jetzt das etwas, wo du würdest den NZZ anrechnen oder also wie würdest du das werten? Ist das gut oder schlecht, dass man eigentlich nicht auf den Hype-Train aufgestiegen ist?
Ja, wartet mal noch.
Okay.
Sie sind eben schon, das ist eben jetzt das. Die Schwerpunkte haben sich dann eben schon geändert. Mhm. Also 2013 sind nachher eben dann eigentlich nicht mehr viel gekommen, was noch so passiert, abgesehen von den Nazis. Dann ist schon stark auf die Nazi fokussiert worden. Viel auch so Porträts, persönliche Artikel und so weiter.
Mhm.
Und was vor allem aufgefallen ist, und das ist doch sehr speziell bei einer Zeitung wie der NZZ, Bilder.
Ja.
Sie haben fast keine Bilder verwendet 2012 und dann 2013 sind dann doch 12, 13 Bilder mehr gebraucht worden, was dann auf einen Monat noch viel ausmacht.
Mhm,
gut, du wirst nachher noch hören, es geht dann noch ein bisschen extremer.
Genau, aber ich kann Statistik
doch, es ist, genau, eben, es ist dann schon interessant, wie dann auch sie das dann verwendet haben. Das ist mir grundsätzlich aufgefallen bei dieser Maturarbeit. Bilder sind heutzutage in den Printmedien enorm wichtig.
Mhm.
Also noch wichtiger, als ich vorher gedacht hätte.
Ja.
Also eben, die NZZ, wie gesagt, inhaltlich hat sich eine starke Verschiebung gegeben, was Bilder betrifft, sonst nicht so gross, okay. Aber wenn du nachher die anderen Zeitungen anschaust...
Ist es möglich, sorry, Rasch, dass dort einfach das Kontingent ist, das du kannst erfüllen und nachher ist einfach genug Sport oder genug Eishockey für die NZZ. Und dass das vielleicht einfach
das mag sehr gut sein, ja. Vor allem, es ist nachher auch, wo die WM vorbei war, hat es dann aufgehört bei der NZZ. Also keine grosse Nachberichterstattung mehr, trotz dem grossen Erfolg 2013. Also ist dann relativ bald vorbei gewesen, da ist dann nichts mehr gekommen.
Okay, da wissen vielleicht die, die in Journalismus ein bisschen mehr involviert sind von unseren Hörern, wissen da vielleicht mehr dazu.
Genau. Also gut, grundsätzlich wäre ja, es gibt eine These, die ich auch erwähne in meiner Arbeit, Agenda-Setting-Hypothese. Das ist grundsätzlich, was das einfach aussagt, ist, desto mehr Erfolg eine nationale Sportart hat, desto mehr wird es von den Medien auch in dem Sinn aufgebracht,
yeah,
weil man davon ausgeht, dass es mehr Leserinteresse einfach hat.
Ja. Yeah,
durch den Erfolg. Und das ist relativ eine einfache These, aber ich meine...
Simple Psychologie.
Ja, ja. Aber es muss dann gleich auch noch gemacht werden. Oder? Also, klar, es ist für uns all logisch, aber eben... Und wenn wir jetzt eben schauen, zum Beispiel, was im Tagesanzeiger passiert ist, dort sind dann doch plötzlich viel mehr Artikel geschrieben worden.
Mm-hmm.
Die Artikel sind vor allem viel länger geworden.
Ja. Yeah.
Das ist interessant. Und auch dort Bilder, die Anzahl Bilder ist stark angestiegen. Und dort ist man dann doch eigentlich von der, sage ich mal, ja, durchschnittlichen Tageszeitung, ich kann es eigentlich noch als Mittelwert wählen, die Tagesanzeiger, die ist dann auch sehr stark auf den Hype-Train aufgesprungen.
Okay.
Und ja, also das ist dann nicht mehr sehr, wie soll ich sagen, sehr neutrale Berichterstattung gewesen. Das hat man auch von der NZZ natürlich nicht mehr können erwarten, aber es ist dann doch auch sehr euphorisch geschrieben worden.
Okay, ja. Yeah.
Aber es gibt natürlich, wie zu erwarten, kein Vergleich zum Blick. da hat sich dann die Anzahl Bilder fast verdreifacht, glaube ich sogar, genau. Wir haben viel mehr Artikel geschrieben und da ist sogar eine Sonderausgabe rausgegeben worden nach der WM. Da ist nachher die Woche nach der WM regelmäßig sind dann noch Artikel gekommen. Das war ein riesen Hype gewesen dann.
Yeah.
Und das lässt sich dann einfach damit erklären, ein bisschen, dass der Blick muss eigentlich ja immer für seine einzelne Ausgabe verkaufen.
Mhm.
Jede einzelne Ausgabe liegt am Kiosk und es muss irgendwie dem Kunden der Kaufwunsch erzeugt werden. Darum habe ich eben das Gefühl, der Blick muss auf den Hype-Train aufspringen.
Ganz klar, also es ist ja relativ offensichtlich, wenn man
genau
so einen in die Hand nimmt.
Sie
was
müssen
ich
ja irgendwie
empfehlen.
Ja, richtig. Sie müssen ja irgendwie die Leute dazu bringen, sie zu kaufen. Und ich meine, da musst du das aktuelle Tagesgeschehen oder auch das aktuelle Interesse der Leute einfach unglaublich gut treffen.
Mhm.
Und ich meine, das haben sie natürlich wunderbar gemacht in der Hockey-WM. Und es ist auch formal aufgefallen, der Schreibstil vom Blick zum Beispiel, also, um da noch einen Auszug aus der Arbeit rauszunehmen. Das heisst immer, in der 2012 Berichterstattung heisst es immer die Schweizer Nationalmannschaft, das Team von Sean Simpson und so weiter. Und 2013 heisst es ab dem Halbfinale nur noch wir.
Okay.
Wir, ja, wir, wir.
Spannend.
Wir stehen im Finale und so weiter. Also es ist dann etwas, was zwar als Leser dich auch anspricht dann.
Mhm.
Ganz ehrlich, als Fan von der Nazi findest du das vielleicht dann geil.
Ja.
Und es fällt dir eigentlich gar nicht bewusst auf, aber es ist natürlich dann einfach, ja, ist dann logisch.
Mhm.
Und auch was für Bilder verwendet werden. Wenn Bilder verwendet wurden, sind 2012 oft kleine Bilder oder dann wirklich Bilder, wo die Schweizer enttäuscht dort stehen oder ein Goalie, der gerade ein Goal bekommt. Und 2013 immer die Jubelbilder.
Ja.
Und zwar wirklich die besten. Also Reto Suri, der ein 3-0 schießt gegen die USA im Halbfinale, das war ja überall auf der Titelseite nachher gewesen, das riesige Smile. Oder die Mannschaft, die das Finale verloren haben, aber die noch alle ums Goal umgestanden sind.
2012 hat es auch wenig Jubelbilder gegeben, die man können abdrücken.
Ja, richtig, aber gleich fällt einfach auf, wie die Bilder enorm stark genutzt werden, halt zum Message von den Artikel in dem Sinn noch
zu unterstreichen.
Ja, verdeutlichen. Genau.
Mhm.
Und das war schon auch noch interessant gewesen, weil eben, das ist sogar bei der NZZ dann der Fall gewesen. Dass dann wirklich das Gefühl gehabt hast, ja, die Bilder werden grösser und sie unterstützen einfach auch die Aussage vom Artikel noch viel mehr, wenn es ein erfolgreicher Match gewesen ist, als wenn nicht.
Ja.
Genau. Und,
also ungefähr das, was wir eigentlich erwartet hätten.
Genau, einfach mit
These bestätigt.
Richtig, das ist ja eigentlich auch ein gutes Ergebnis von einer Maturarbeit. Mhm. Aber einfach, was mir einfach aufgefallen ist, hat schon, dass das NZZ mich schon ein bisschen überrascht hat. Genau. Ich hätte jetzt gedacht, die sind noch trockener und noch weniger auf dem ganzen Hype-Train. Aber es ist halt schon auch bei ihnen, dann hast du es dann angemerkt. Also, das ist klar, die Tagesanzeiger zum Beispiel hat mich überrascht, dass es so grosse Unterschiede gibt zwischen den beiden WMs bei ihnen. Vor allem auch formal, dass die Artikel viel länger geworden sind. Bei NZZ und Blick ist das nämlich gleich geblieben. Ja. Beim Blick hat es einfach viel mehr Artikel gegeben. Aber dann das Standard-Layout, oder? Wo die Artikel einfach immer etwa gleich lang sind. Mhm. Und der Tagi hat nachher wirklich angefangen, ganze Seiten dann, seitenlange Artikel dem widmen. Und zeigt halt auch, dass sie doch auch nicht ganz so eine unabhängige Zeitung sind, wo einfach kann sagen, wir haben unsere Abos.
Ja.
Wir machen da seriösen Journalismus.
Genau.
Also ich möchte noch schnell etwas noch ein Beispiel, wo die Unterschiede zwischen drei Zeitungen von eben, sagen wir mal, seriöser Berichterstattung sehr, sehr, sehr gut treffen, ist die Personalie Sean Simpson. Ich glaube, das ist eine der besten Erkenntnisse, die ich sogar aus dieser Arbeit war, wie die Medien mit ihm umgegangen sind 2012. Da haben wir die NZZ, die schreibt 2012 in der Abschlussanalyse von der WM eigentlich, am Sean Simpson muss man nochmal eine Chance geben.
Mhm.
Dann haben wir den Tagesanzeiger, der zwar indirekt das nur sagt, aber andeutet, eine Entlassung wäre für den Hockeyverband der richtige Schritt.
Ja.
Und der Blick schreibt, Simpson muss weg.
Mhm.
Und 2013 gewinnt der Sean Simpson dann natürlich die Silbermedaille. Und was dann passiert ist, dass beim Tagesanzeiger und beim Blick völlig der kritische Rückblick auf die eigenen Vorwürfe eigentlich fehlt. Also es wird geschrieben, als ob der Sean Simpson noch nie etwas falsch gemacht hätte. Auch wenn man die Stilmittel anschaut und so, also der Sean Simpson ist plötzlich der Nationalheld.
Ja, ja.
Die NZZ hingegen, die sagt klar, es ist richtig gewesen vom Verband, hat man ihm nochmal eine Chance gegeben, das haben wir ja auch gesagt. Während Tagesanzeiger und Blick einfach zuerst haben sie loswerden, um 2013 ist er der Nationalheld und kein Wort über die Leistungen von vorher, kein Wort darüber, dass er eigentlich ja zuerst, dass sie zuerst den Kopf gefordert haben, grundsätzlich.
Mhm.
Und das ist halt dann schon schade, eigentlich zu sehen, dass Tagesanzeiger und Blick sich dann in so einem Bereich nicht mehr stark unterscheiden.
Mhm.
Also da lohnt sich dann doch, selbst beim Sport, mal der Griff zu der NZZ.
Ja,
ist so ein bisschen meine Erkenntnis aus der Arbeit schlussendlich. Also,
das überrascht.
Ist, ja, das ist natürlich so. Also es ist nie in dem, es wird nicht in dem Umfang berichtet, ob vielleicht auch nicht ganz so euphorisch, wie man als Fan das manchmal gerne liest, aber ganz ehrlich, wenn man Qualitätsjournalismus will, und zwar auch dann noch, wenn die Mannschaft gut spielt und schlecht spielt, egal in welcher Situation, ohne dass es irgendwie emotional zu fest gefärbt wird, dann nimmt man wirklich gescheiter ein NZZ als eine der anderen beiden Zeitungen.
Okay. Eine Frage, die ich noch habe, ich weiß nicht, ob du das angeschaut hast. Journalisten, sind das bei beiden WMs die gleichen gewesen und hast vielleicht festgestellt, dass 2013 plötzlich mehr Leute und andere Leute auch über die WM geschrieben haben?
Also, das kann ich dir gerade sagen. Bei einer Zeitung sind es unterschiedliche Journalisten gewesen, das muss ich jetzt gerade schnell nachschauen.
Okay.
Genau, das ist beim Tagesanzeiger gewesen, haben 2012 hauptsächlich den Silvan Schweizer Artikel geschrieben und 2013 hauptsächlich den Simon Graf.
Okay.
Das ist eine Einschränkung natürlich, kann auch mit dem Stil und so weiter zu tun haben. Ich finde aber doch die Erkenntnis, die ich daraus gewonnen habe, eben, was das ganze Layout und so weiter betrifft, das ist natürlich dann trotzdem nicht deine Verantwortung, aber das ist recht natürlich.
Okay.
Und ob mehr Leute dran geschrieben haben, ja, definitiv. Also eben, man hat nachher 2013, gerade im Blick, haben wir dann Lifestyle-Journalisten, die dann da irgendwelche Home-Stories angefangen haben, schreiben von den Spielern. Das ist ganz klar. Und dann auch zum Teil, gerade beim Tagesanzeiger und der NZZ fällt auf, oft auch internationale Kollaborationen mit internationalen Journalisten.
Okay.
Das sind dann die du im Impressum die Abkürzungen nicht findest und du möchtest halt deine Maturarbeit mit richtigen Quellenangaben machen, also fragst du dann halt nach. Das ist sicher auch vermehrt vorgekommen 2013 dann.
Mhm. Was mich jetzt noch überrascht, ich schaue gerade Themendimensionen an von 2013, dass mehr Artikel über das persönliche Leben von so den Spielern geschrieben worden sind, als irgendwelche Vorschau, Prognosen oder sogar Analysen von Spielen. Also
ja.
Es scheint mir, wenn ich jetzt die beide Themendimensionen anschaue, dass Spielanalyse nicht so die Stärke von unseren Schweizer Zeitungen ist.
Das ist sehr gut möglich, ja. Also ich habe das Gefühl gehabt, Bei der NZZ hast du so das Gefühl gehabt, der Fokus ist lustigerweise 2012 viel auf dem Rahmen gewesen.
Mhm.
Und eben auf so persönliche Sachen und weniger auf das Spiel, weil die Spiele einfach ab von der Schweiz schlecht waren.
Ja.
Aber man hat auch nicht grosser Fumme gehackt. Man hat sich auf andere Sachen fokussiert.
Mhm.
Und 2013 ist nachher bei der NZZ der Fokus viel mehr auf das Spiel gegangen. Während bei den anderen zwei Zeitungen natürlich nachher eben nach der Agenda-Setting-Hypothese die Leute interessiert, also schreibst du noch mehr drüber. Ich meine, du kannst nicht mehr als ein Match Bericht schreiben normalerweise.
Ja, ja.
Also was fangst du an schreiben? Bei der gesteigerten Anzahl Artikel, viel Home-Stories, eben dann irgendwelche auch, was auch gerade so Rückblick auf vorhergehende historische WMs und so weiter.
Mhm.
Ich finde das sehr interessant, absolut, aber es ist halt eben alles eine riesen Euphoriemacherei am Schluss auch.
Ja.
Wie gesagt, es steigert sich gegenseitig auf, das Zuschauerinteresse und was die Zeitungen schreiben, das
logisch,
ist so ein, eine Symbiose. Genau, ein Tandem, perfekt. Also, ich muss sagen, ich hatte sehr viel Spass gehabt, die Arbeit zu schreiben.
Mhm.
Es ist zwar manchmal sehr anstrengend, beim Blick anfangen Bilder zu zählen, da hörst du nicht mehr auf. oder bei den NZZ Wörtern, aber es ist halt das, was es braucht, eine wissenschaftliche Fundierung legen, um nachher dafür zu sehr interessanten Schlussfolgerungen zu kommen. Und ich glaube eben, also ich habe es interessant gefunden, auf jeden Fall, dass er dabei rausgekommen ist. Ich glaube, der eine oder andere Hockey-Fan wird das vielleicht auch interessant. Also ich werde die Arbeit jetzt dann wahrscheinlich auch für die wenigen, die das jetzt hören, da auch noch online stellen. Falls es interessiert, kannst du auch mal ein bisschen reinschneiden. Und doch. Sonst noch Fragen dazu?
Nein, ist gut gerade. Kommt mir mit deiner sicher noch andere in den Sinn.
Genau, du mit deiner Chemiearbeit. Ja.
Wo aufgegriffen worden ist von der Uni Zürich, muss man an dem Punkt auch noch erwähnen.
Ja, und ich meine schlussendlich, die Noten haben wir beide gleich gehabt.
Genau.
Welche sagen wir jetzt nicht, aber ihr könnt es euch denken.
Overachievers.
Woo!
Gut. Jetzt Frage an dich. Möchtest du deinen Wochenausblick machen?
Mein Wochenausblick? Also, ich sage es schon, was die Woche noch passiert ist, wo ich interessant gefunden habe im europäischen Hockey.
Okay, mach das.
Champions League hat einen Schreibfehler gemacht auf ihrer Website.
Toll.
Der Match von Davos war falsch angesetzt gewesen, in Stockholm. Ich musste ein Beschwerdemail schreiben, ich habe meinen Flug buchen. ist jetzt mir bestätigt worden, dass es ein Fehler war von ihnen. Ich habe meinen Flug jetzt auch gebucht.
Das sind die grossen News aus dem europäischen Hockey.
Leider ja.
Grossartig.
Leider ja. Ja, eben, das Stanley Cup-Finale läuft noch. Heute Abend das nächste Spiel.
Genau, das zweite Spiel in San Jose.
Genau, und das wär's schon mit Hockey. Also, mhm. Richtig weiter geht's in der Schweiz am 31. Juli. Dann spielt HCD gegen Paris Astana. So traditionell das erste Testspiel von der NLA-Saison in Davos. Davos gegen Paris Astana.
Gut.
Bis dorthin läuft eigentlich nichts mehr. Fußball-EM fängt an.
Ja. Yeah. Was nicht Teil von dem Podcast ist und wird.
Aber das ist ein Grund, wieso wir nächste Woche wahrscheinlich keine Folge werden haben. Ich gehe auf Frankreich.
Selber schuld.
Ja, ich weiß. Mir ist es damals langweilig, wenn kein Hockey läuft.
Aha.
Ja, also ich bin nächste Woche in Frankreich und dann wird dort Fußball geschaut. Ja. Vielleicht gibt es auch dort einen oder anderen, der interessiert. Ich kann es mir nicht richtig vorstellen.
Nein,
aber
ich bin auch nicht. Aber ja.
Genau.
Gut, dann wäre es das gewesen für die Woche. He? Ein bisschen kürzer, genau. Aber doch länger als erwartet.
Richtig, genau. Ja, doch, dann wünschen wir euch allen noch eine gute Woche und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.